Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, die ganze Welt stand still. Alles ist binnen kurzer Zeit runtergefahren. Schule, Kitas, öffentliches Leben. Manche Firmen mussten umschichten, Kurzarbeit anmelden und manche sogar schließen. Menschen wurden krank und in Quarantäne gesteckt. Nicht nur hier bei uns, sondern auf der ganzen Welt dasselbe Phänomen. Der normale, gewohnte Alltag, der uns so wertvoll ist, der wurde unterbrochen. Für die meisten von uns sehr aufregende Zeit und sehr herausfordernde Zeit. Wir wollten den gewohnten Alltag, den gewohnten Ablauf, doch es ging nicht. Und diese Unterbrechung dauerte und dauert zum Teil für manche Leute immer noch. Wir haben Geschichte bei der Schriftlesung gehört. Eine Geschichte über eine Frau, wo Gott förmlich hineingegrätscht hat in das Leben von dieser jungen Dame, wo Gott unterbrochen hat, dieses Gewöhnliche. Schauen wir uns das genauer an. Da ist eine junge Frau, sie heißt Maria. Sie befindet sich im Alter zwischen 15 und 16 Jahren. Sie ist unberührt. Sie ist verlobt mit dem Josef. Mitten im ganz normalen Alltag von ihr ereignet sich eine Begegnung. Das, was sie erlebt, das erschreckt und verwirrt sie zugleich. Engel, ein Bote Gottes aus der anderen Welt, der begegnet ihr. Er kommt nach Nazareth. Bis dahin in der Geschichte von Juda oder von Israel nicht große Rolle gespielt hat. Nazareth, sehr unbedeutende Stadt. Dieser Engel sagt, Maria, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr sei mit dir. Was für ein Gruß. Was für ein Gruß. Und man merkt an dem Gruß, da wird etwas Besonderes eingeleitet, denn etwas Besonderes geschieht. Maria erschreckt. Wie verdiene ich, so begrüßt zu werden? Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. So lesen wir. Maria lässt ihren Verstand nicht aus, sondern die erste Frage, die sie stellt, heißt ja, wie soll es gehen? Ich, die ich von keinem Manne weiß, wie soll ich ein Kind bekommen? Gemeint ist, sie hatte keinen sexuellen Kontakt mit Josef gehabt, obwohl sie verlobt war. Denn in damaliger Tradition, bis heute in der Tradition der Bibel, gehört das intime Leben in einen Rahmen der Ehe. Und damals war es noch viel strenger damit. Und für Maria galt es auch. Sehr schwere Geschichte. Ja, wie soll es gehen? Der Engel antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Dieser Heilige Geist, der Leben in sich hat, der bei der Erschaffung des Menschen, wo Gott seinen Geist hineingeblasen hat und der Mensch, so lesen wir, wurde eine lebendige Seele. Dieser Geist Gottes, dieser soll auf und in Maria hineinkommen. Und so soll dieses Wunder der Menschwerdung, der Menschentstehung geschehen. Gott fällt in das Leben von Maria ein und er nimmt sich das Recht zu unterbrechen. Aber das tut Gott nicht nur das tat Gott nicht nur bei Maria, sondern das tat Gott bei vielen Menschen. Wir schauen uns einige nur an. Da ist die Person Abrahams. Er wohnte in Ur in Chaldea, danach in Haran und plötzlich hört er die Stimme Gottes beim Gebet. Abraham, geh raus aus deiner Verwandtschaft, verlass das, was dir wert und teuer ist, was dir gewohnt ist und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde mit dir sein, du wirst ein großes Nachkommen haben. Gott spricht zum Abraham. Und dieses Sprechen, dieses Reden, das hat sein Leben so auf den Kopf gestellt. Das hat ihn unterbrochen. Und Abraham macht sich mit seiner Frau und mit seinem ganz kleinen Kreis auf und vertraut Gott. Da ist Mose. Seine Geburt war schon spannend. Die Flucht auf dem Nil in einem Körbchen. Die Flucht vom Pharao. Und doch landet er beim Pharao. Da wird er groß. Danach sehr unglückliche Geschichte. Und er flieht nach weit weg vom Pharao. Dort arbeitet er als Hirte in Midian. Und als er unterwegs ist, sucht er nach einem Schäfchen, das sich verirrt hat. Und plötzlich sieht er einen Busch, der brennt. Und er verbrennt nicht. Und als er näher kommt, heißt es plötzlich: Abraham, zieh die Schuhe aus, denn der Ort, an dem du stehst, ist ein heiliger Ort. Und dort kommt es zu einer Begegnung mit Gott, mit dem Ewigen. Und dieser Gott schickt ihn zurück nach Ägypten, von dem Ort, wo er geflohen ist, wieder dahin. Ich habe einen Auftrag mit dir und diesen Auftrag werde ich mit dir machen. Mose wehrt sich, aber danach geht er doch diesen Weg. Und so war das auch beim David. Ein Junge im zarten Alter, einer von vielen, von 12, glaube ich, Kindern. Und plötzlich kommt ein Prophet Samuel und spricht eine Berufung aus, so mitten im Alltag, mitten aus dem Nichts. Du, David, du wirst der nächste König sein. Hä? Ich? Ich soll ein König sein? Das Leben von David wurde sehr, sehr, sehr verändert. Und so ging es auch weiter mit dem Daniel. Daniel als junger Mann wurde komplett mit vielen, vielen Menschen nach Babylonien weggeführt. Und er lebte da das ganz andere Leben, als er sich vorgeplant hat. Oder Paulus. Der Paulus, der die Christen gehasst hat bis aufs Blut. Er war unterwegs und wollte die Christen vernichten. Und mitten in der Nähe von Syrien, in der Stadt Damaskus, kommt es eben zu dieser Begegnung. Und Paulus wird blind. Er hört wieder die Stimme Gottes, die sagt: Paulus, Paulus, oder Saulus, Saulus, wieso verfolgst du mich? Und dann kommt es eben zu dieser Begegnung. Und aus dem Saulus wird ein Christ. Aus dem Christenhasser wird ein Christennachfolger. Aus demjenigen, der die Christen umgebracht hat, wird jemand, der alle Menschen zu Christen zuruft. Eine Veränderung geschah. Und jetzt bist du und ich, jetzt sind wir hier zusammen. Und auch wir haben geplant eine Zukunft. Wir haben auch geglaubt, mit Ausbildung, mit Studium, mit Arbeit, mit Familie, mit Partner und so weiter, dass unser Leben gut, normal, alltäglich, gewöhnlich sein wird. Und dann kommt eine Unterbrechung. Vielleicht eine, mit der sie gar nicht gerechnet haben. Sei es ein Unfall, sei es ein Krankenstand oder Krankheit, Arbeitslosigkeit, noch eine andere eine Absage, eine geschlossene Tür, was auch immer. Es können unterschiedliche Dinge sein und plötzlich gerät etwas aus der Kontrolle. Gott unterbricht unseren gewohnten Ablauf. Und wenn das geschieht, dann haben wir immer den Eindruck, als ob Gott gegen uns ist und als ob wir alleine gegen Gott bestehen müssen. So ging es auch Maria in der Geschichte, die wir gelesen haben. Sie hatte auch wahrscheinlich gedacht, sie wird irgendwann heiraten, Kinder bekommen und dann auch ganz normal leben. Aber es kam ganz anders. Maria, Gott ist mit dir in einer besonderen Art, haben wir gelesen. Du bist bevorzugt von allen anderen Frauen dieser Welt. Aber kurz nach dieser Begegnung war kein Engel mehr da. Sie war alleine da und siehe, ein Bäuchle wächst. Sie ist schwanger. Ihre Eltern verstehen diese Geschichte nicht und glauben ihr mit Sicherheit nicht. Der Josef glaubt ihr nicht und will heimlich weglaufen. Das ganze Dorf zeigt mit dem Finger auf sie und mobbt sie, weil damals, das ging gar nicht, dass eine Frau schwanger wird in diesem Alter, ohne verheiratet zu sein. Aber zum Glück hat Gott wieder eingegrätscht und hat den Engel zum Josef geschickt, so dass der Josef den Befehl bekommen hat, bleibe bei Maria, geh mit ihr, steh zu ihr. Und so gehen die beiden. Hochschwanger Maria auf dem Esel 180 Kilometer nach Bethlehem. Heiliges Kind, ein besonderes Kind soll sie bekommen, aber kein Haus, also kein Platz im Gasthaus. Ein Gottessohn und doch im Stall in Bethlehem. Und danach Flucht nach Ägypten, keine Hilfe von Angehörigen, allein auf sich selbst gestellt, die ganze Strapazen, Sprachprobleme. Und zum Schluss sieht Maria zu, wie ihr Sohn gekreuzigt wird und erstickt und stirbt. Ist das das Leben einer begnadigten Person? Wie kann ich das alles verstehen und nicht an Gott zweifeln? Wie kann ich diese Unterbrechungen als besondere Gnadenzeichen Gottes ansehen? Und wie kann ich meine persönliche Lebensführung als Gottes Zuneigung und seinen Plan verstehen? Ich lade Sie ein, mit mir nachzudenken. Wir wollen folgende Gedanken weiter bedenken. Erster Gedanke: Göttliche Unterbrechungen sind nicht willkürlich, sondern geplant. Die Unterbrechung hat viele Gesichter. Wenn unsere Pläne unterbrochen werden, können es unterschiedliche Dinge sein. Wir haben das kurz erwähnt, es kann eine Krankheit sein. Es kann ein Umstand mit der Arbeit sein. Es kann eine wirtschaftliche Krise sein. Es können persönliche Krisen sein, Beziehungskrisen. Es kann ein Bibelwort sein, das uns herausreißt aus diesem Alltag und völlig neues Denken schenkt und neues und verändert. Und es kann natürlich auch die Pandemie sein. Die Corona-Krise sei eine bittere Zeit für alle Menschen. Und Gott hat sie bestimmt, beziehungsweise Gott hat sie zugelassen. Aber Gott regiert in dieser Zeit und Gott regiert über diese Zeit. Und er, Gott, wird dieser Zeit auch ein Ende setzen. Aber Folgendes gilt auch. Jeder Atemzug ist ein Gnadengeschenk. Und jeder Herzschlag ist unverdient. Und deshalb Leben und Tod, beides befinden sich in Gottes Hand. Unser Leben befindet sich in Gottes Hand. Und in diesem Zusammenhang können wir die Worte einbauen, die uns bekannt sind aus Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Anders gesagt, für die, die Gott lieben, muss alles, was auch geschieht, zum Heil dienen. Und Heil ist nicht gleich Glück in unserem Sinne. Paul Gerhardt, dessen Lied wir vorher gesungen haben, formuliert es so: Was Gott sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Gott unterbricht unser Leben, um seine göttlichen Pläne mit uns durchzuführen. Zweiter Gedanke: Gottes Unterbrechungen und Eingriffe sind errettend und sind erzieherisch. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat es so auf den Punkt gebracht: Gott flüstert in unseren Freuden, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzuwecken. Diese große Verunsicherung, die durch diesen kleinen Virus hervorgerufen wurde, kann doch ein Hinweis Gottes sein darauf, dass wir Menschen eben nicht alles unter Kontrolle haben. Und das haben wir doch auch ganz schnell gemerkt. Alles wurde heruntergefahren, alles, sogar die Kirchen. Sogar in der Zeit, wo Pest wütete, waren die Kirchen offen. Ich glaube, es gab keine einzige Zeitepoche, wo die Kirchen geschlossen wurden. Aber auch die Kirchen, die Gebäude, wurden geschlossen. Und dann, was geschah dann? Dann haben wir doch gemerkt, dass die Gottesdienste nicht an dem Gebäude, so schön sie auch sein mögen, festhalten, sondern wir haben diesen Online-Raum für uns entdeckt und dort gefeiert, den Gottesdienst dort gefeiert oder über Telefon oder über Audio-CD. Wir haben Gottesdienst gefeiert, obwohl wir nicht nahe beieinander waren und doch waren wir im Geiste Gottes verbunden. Aber wir wissen auch, dass es ganz, ganz schnell sein kann, dass auch dieser Online-Raum geschlossen wird für die Kirche oder für die gläubigen Christen. Und dann? Und dann müssen wir vielleicht alles runterbrechen wieder auf die Sache, wo zwei oder drei Personen in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist ein vollwertiger Gottesdienst nach Jesu Worten. Gottes Eingriffe wirken erzieherisch. Wissen Sie, wo viele Menschen an Jesus gläubig werden? Zu einem in den Verfolgungsländern. Ja, da in den Ländern, wo Menschen, wo Christen wegen Christus, wegen ihrem Glauben an Jesus Christus verfolgt werden. Da wächst die christliche Gemeinde. Da kommen Menschen zum Glauben. Aber noch zur Zeit auf der Balkanroute und in den Flüchtlingslagern. Da, wo Menschen in ihrer Existenzangst dem Hunger, der Kälte, dem Tod in die Augen schauen. Da, wo die Werte, wo der Sinn des Lebens, da, wo das Fundament, auf dem sie gebaut haben, ins Wanken gerät, da merken die Menschen, es trägt nicht. Und dann ergreifen sie oft die ausgestreckte Hand von Jesus Christus und greifen danach und erleben, wie ihr Leben verändert wird, wie ihr Schuld vergeben wird, wie ein neues Leben hinauskommt und Kraft und Hoffnung und neuer Mut von Jesus geschenkt bekommen. Gottes Eingriffe wirken errettend. Es gab schon immer Hungersnot und Verfolgung, Flüchtlinge und Katastrophen, Kriege und Krankheiten. Hat es uns sehr berührt? Oft hat es uns relativ kalt gelassen. Jetzt packt es uns vor Ort, hier und in der ganzen Welt. Jetzt sind wir dabei. Und wir verstehen es nicht, wenn Dinge geschehen, wie sie geschehen. Doch anscheinend können sie uns zum Segen werden. Vielleicht reicht Gott seine Hand und sagt, werde wach, wacht auf von eurem Schlaf, wacht auf, ihr Christen, von allem diesem Luxusleben, wacht auf und nimmt die Sünde, die Ungerechtigkeit, den Hass, die Feindschaft in der Welt, aber auch in euch und um euch wahr und kommt zu mir, sucht mich, ich will euch befreien, ich will eure Schuld freisprechen. Ich will euch ein neues Leben schenken, einen neuen Sinn geben und eine neue Hoffnung. Nee, ich verstehe Corona nicht als eindeutige Strafe Gottes über die Menschen. Gar nicht. Der Theologe John Piper sagt, es ist gut möglich, dass die liebevollsten und geisterfülltesten Christen, deren Schuld durch Jesus Christus vergeben wurde, eines Tages an Corona sterben werden. Corona hat in seinen Augen letztendlich einen Weckruf. Und er sagt, damit wir für das zweite Kommen Jesu vorbereitet werden. Das ist auf jeden Fall der Sinn von dieser Pandemie. Oder so erklärt er das. John Piper, der Theologe, sagt, die Corona-Pandemie steht für das Erleben von Verlust. Vom kleinsten Verlust bis zum größten Verlust. Von kleinstem Verlust, von Freiheit, von Gemeinschaft, von Gastronomiebesuch und sonstigen Annehmlichkeiten bis zum größten Verlust, Verlust unseres Lebens. Dinge, die aus der Hand gleiten, Dinge, an die wir festhalten, aber die nicht festzuhalten sind. An das erinnert uns diese Pandemie. Gottes Unterbrechungen wirken erzieherisch und errettend. Dritter Gedanke. Gottes Unterbrechungen sind oft schmerzhaft. Nicht immer, aber sehr oft. Jemand hat mal so gesagt, wir nehmen die Weltbrände nicht zur Kenntnis, bevor nicht unser eigenes Fleisch anfängt zu kohlen. Jetzt, wo es uns betreffen könnte, stellen wir die Frage nach warum, nach wieso und weshalb, nach den Schuldigen. Wir haben das Lied »Befiehl du deine Wege« vorher gesungen. Dieses Lied hat Paul Gerhardt geschrieben. Paul Gerhardt hat viele Unterbrechungen Gottes in seinem Leben auf schmerzhafte Weise erlebt. Er war im Alter von 12 bis 14 Jahren, wo zuerst seine Mutter verstorben ist, dann sein Vater. Eine sehr schwere Laufbahn mit vielen Hindernissen. Danach Theologiestudium, eine Heirat. Gott hat ihnen einige Kinder geschenkt. Diese Kinder, nicht alle, aber ich glaube 3 oder 4 Kinder starben. Und schließlich stand er selbst auf dem Grab und Friedhof seiner eigenen Frau. Alles, was ihm lieb und wertvoll war hier auf der Erde, musste er abgeben. Er hat es verloren und trotzdem an Gott festgehalten. Dieser Glaube ist es, den wir in seinen Liedern finden. Es sind Lieder voller Schmerz und Trauer. Und doch sind es Lieder und Gedanken voller Glaube, Zuversicht und Hoffnung. Diese Lieder haben vielen, vielen Generationen von Menschen inspiriert, getröstet und ermutigt. Wir wissen es nicht. Wenn Paul Gerhardt so ein Leben nicht hätte, wenn er das alles nicht erlebt hätte, ob er so tiefe Lieder schreiben konnte, das wissen wir nicht. Auch Christen sind oft sehr stur, besserwisserisch und selbstgerecht. Und manches Mal habe ich den Eindruck, da braucht Gott etwas Heftiges, um uns, sein Christenvolk, anzusprechen. Und eins wissen wir, wenn Gott Sie und mich, wenn Gott uns benutzen möchte, dann reinigt er uns, er verändert uns, er schleift an unserem Charakter und das ist schmerzhaft. In der Regel ist es schmerzhaft. Dadurch bringt er an die Oberfläche das, was in uns, tief in uns versteckt ist. Wir wünschten, es ginge ohne Schmerzen, aber oft ist es nicht der Fall. Wie weit darf Gott eingreifen, um uns zu unterbrechen? Sein Sohn Jesus Christus hat er nicht verschont, um uns zu retten, um uns zu helfen. Wie weit darf er mit mir, mit uns gehen, um jemand anderes zu retten, um den anderen zu helfen? Eine Frage zum Nachdenken. Vierter Gedanke. Gottes Unterbrechungen sind es immer wert. Gottes Unterbrechungen sind es immer wert. Eine christliche Kirche im Iran wurde von den dortigen Behörden geschlossen. Sie wollten dieses ganze christliche Leben eindämmen. Zuerst hat die ganze Gemeinde treu gebetet, Herr, öffne die Kirche, lass doch die Kirche wieder offen sein, damit wir unsere Gottesdienste feiern können und christliches Leben führen. Und einüben natürlich. Eines Tages kam einer der Ältesten auf die Idee und hat gesagt, Herr, ich danke dir, dass die Kirche geschlossen ist. Ich danke dir, dass du sie geschlossen hast. Bitte lass uns deinen Plan und deinen Willen erkennen und richtige Weg oder richtige Schritte tun. Die Kleingruppen wurden entdeckt, Hauskreise. Viele Menschen haben sich in kleinen Hauskreisen wieder eingefunden. Dadurch wuchs die ganze christliche Gemeinde aufs Doppelte hinauf. Gottes Unterbrechungen sind es immer wert, auch wenn sie anders aussehen. Und so auch in unserer Geschichte. Am Ende stand Maria vor ihrem auferstandenen Sohn, Jesus, und sie dachte, ja, es war alles wert. Die Bibel spricht auch davon, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir all diese Dinge, die wir jetzt anschauen und mit großen Fragezeichen versehen, anders sehen und wahrscheinlich auch anders bewerten. Woher weiß ich, dass die Dinge, die mir geschehen, Gottes Unterbrechungen sind? Das weiß ich auch nicht genau. Aber ich glaube, das ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu wissen und rauszufinden. Wichtig ist, wie wir darauf reagieren. Denn das ist das Entscheidende. Wie antworte ich auf die und auf die und auf jene Herausforderung? Vielleicht antworte ich mit den Worten, wie Maria tat. Ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Vielleicht antworten wir mit den Worten von Petrus. Du weißt, Herr, dass ich dich liebe. Du weißt es. Oder vielleicht antworten auch mit den Worten von Paul Gerhard. Auf, auf, gib deinen Schmerze und Sorge gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und er führet alles wohl. Und ihm, dem ewigen Gott, dem Schöpfer, dem Erhalter unseres Lebens, ihm sei Ehre und Preis und Dank. Amen.